Lasst uns kurz um den Segen der Predigt beten. Herr, segne du Reden und Hören. Amen. Ihr Lieben, es geht heute um das Thema Selbstwert. Wenn wir mit Christus zu tun haben, dann haben wir früher oder später auch mit anderen Glaubensgeschwistern zu tun. Normalerweise ist es am Anfang immer was Schönes, man lernt sich kennen und dieses Gemeinschaftsgefühl ist einfach toll. Du wächst dann auch rein, jeder auf seine Art und Weise in die Nachfolge. Heißt, all diese Dinge, die Gebote, Doppelgebote, Liebe, was will Jesus von uns, ihm ähnlicher werden, damit diese Beziehung zu ihm auch in der Praxis sich einfach auswirkt. So die Theorie. Wie in einer, ich sag mal, normalen Partnerschaft, wo du dir die Schwierigkeiten nicht suchen musst. Du musst sie auch nicht herausfordern, sondern irgendwann mal passiert irgendwas Unvorhergesehenes und in der Partnerschaft sind dann halt beide schlecht drauf und plötzlich hast du ein Problem. Daran entscheidet sich dann, ob man zusammenwächst oder halt nicht. Heute geht es jetzt um unser Verhältnis zu Jesus. Ihr Lieben, das wird ja auch von den anderen wahrgenommen. Man kennt sich. Es ist ja nicht nur so, dass am Eingang oder zwischendurch du diejenigen begrüßt, die da sind oder dass die dich begrüßen. Natürlich fällt es auf, wer regelmäßig kommt oder fast nie kommt, wer ein Amt übernimmt oder nicht. Putzkolonne war das doch gerade, oder? Ja, wie ist denn das, wenn ich weiß, wer welchen Beruf hat, wer Zeit hat? Vielleicht sage ich es nicht, aber ich denke, du könntest auch mal wieder da sein. Und dann hört man das eine oder andere von den anderen, wo man sagt, so aus dem privaten Leben, du kennst dann irgendjemand, der kennt jemand. Hast du von dem schon gehört, das ist doch bei dir auch in der Gemeinde? Ja, na, das ist passiert. Die Psychologen sagen, dass du einen guten Platz brauchst. Und das ist jetzt erst einmal auch wirklich so allgemein gemeint, wie es formuliert ist. Auch einen guten Platz in der Gemeinde unter deinen Glaubensgeschwistern. Und wer diesen guten Platz nicht hat, das ist jetzt nicht aus der Bibel, sondern psychologisches Fachwissen. Wer diesen guten Platz nicht hat, wird krank, süchtig, oder er geht. Mir geht es jetzt damit einfach nur ganz simpel darum, dieser Wunsch, anerkannt zu sein, geliebt zu sein oder anders formuliert, einen guten Platz zu haben, ist erstmal was zutiefst Normales, was in jedem da ist und was jeder haben darf, hat also nichts mit Arroganz oder Überheblichkeit zu tun. Und das gilt auch für die Gemeinde, auch für unser Verhältnis zu unserem Herrn Jesus. Und das, von was ich jetzt gesprochen habe, heißt mit einem Wort Selbstwert. Zugehörigkeit, ähnliches auch. Ich habe es jetzt mit Selbstwert überschrieben. Das ist ein ganz bestimmter Zugang und Fokus auf das Thema. Jetzt tauche ich hinein in unser biblisches Beispiel. Und zwar, ich erzähle gerade die Rahmenbedingungen, dann lese ich den Text. Wir befinden uns jetzt ja am Ende des Johannesevangeliums, letztes Kapitel. Jesus ist verstorben, ist auferstanden. Wenn wir uns erinnern, er ist unterschiedlichen Leuten in unterschiedlichen Gruppen einmal bis zu 500 begegnet als Auferstandener. Wichtig, ne, Beispiel von den Emmaus-Jüngern, die gehen von Jerusalem Nach Hause gesellt sich einer zu ihnen, kommt mit ihnen ins Gespräch. Jesus ist eben da, da waren die ganzen Ereignisse, Jesus ist verstorben. Und die erkennen ihn erst am Ende. Wir sind jetzt am See Genezareth, großer See und so groß, dass man dort auch fischen kann. Da gab es diese Situation, wo Jesus einigen Fischern begegnet ist, die nichts gefangen haben. Und dann hat er gesagt, fahrt noch mal aus. Es wäre so ähnlich, wie wenn man am Untreusee in Hof ist und es ist tagsüber ewig viel Betrieb und jemand sagt zu den Anglern, schmeißt deine Angel raus. Da sagt jeder normale Angler, bei allem Respekt, das kannst du vergessen. Jetzt sind wir sozusagen am Ende der Ereignisse. Petrus ist wieder zurück in seinen alten Beruf und in sein altes Leben. Bedenke, er hatte Jesus 3-mal verleugnet. Wenn alle gehen, ich nicht, ich würde sogar mit dir sterben. Übrigens, er hat sein Versprechen gehalten. Müssen wir fair bleiben. Als Jesus gefangen genommen wurde, hat er Petrus das Schwert gezogen, was nach menschlichem Ermessen der sichere Tod war. Da waren Soldaten da. Bloß bevor da was passieren konnte, hat Jesus die Situation, wir würden sagen, deeskaliert, also beruhigt, sodass das ganz anders rausgelaufen ist. Und dann sozusagen auf dem zweiten Versuch, du warst auch dabei in dem Burghof, Jesus auf der einen Seite, der Petrus auf der anderen Seite, so dass man alles mithören konnte. Nein, ich war nicht. Du warst auch dabei. Nee. Und doch, du warst dabei, auf gar keinen Fall. Und dann der Blick von Jesus. Petrus geht weit. So, und jetzt wichtig. Er geht in sein altes Leben zurück. Fischer. In der Situation, wo wir uns gerade befinden, sind auch einige andere Jüngerkollegen dabei. Johannes, Jakobus, nicht alle, aber noch einige mehr. Fischen. Fangen nichts. Also wohlgemerkt, fischen fachmännisch in der Nacht. Fangen nichts, sind erschöpft, frustriert. Steht ein Mann am Ufer, fahrt noch mal raus. Warum die das machen, sagt die Bibel nicht. Sie fahren. 153 Fische, gerade so, dass die Netze nicht reißen. Also übrigens, mehr wäre zu viel. Gerade so, dass die Netze nicht reißen, kommen zurück ans Ufer. Es ist Essen, Feuer brennt, Essen vorbereitet, Fisch. Und einer sagt, es ist Jesus. Und jetzt in Hof waren letztens Filmtage, hier gibt es ja auch Filmtage. Wenn man einen Kinofilm schaut, ist es dann gerade am Anfang oft so, da wird dann die Situation gezeigt, irgendeine Stadt oder so. Und dann geht die Kamera auf eine ganz bestimmte Situation so langsam, dass du mitdenken kannst. Und plötzlich, so wie jetzt hier auch, hast du nur noch zwei Leute im Blick. Diese zwei Leute sind Jesus und der Petrus. Aber das, was die beiden reden, kriegen die anderen mit, die sitzen sozusagen mit dabei. Das Gespräch, was wir jetzt hören, nur Jesus und Petrus. Aber die anderen sitzen nebendran und hören mit. Und das gibt dieser Situation so ein besonderes Gepräge. Als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon des Johannes Sohn, hast du mich lieber, als mich diese haben? Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon des Johannes Sohn, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm, Simon des Johannes Sohn, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und wandeltest, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das sagte er aber zu zeigen, mit welchem Tode er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hat, spricht er zu ihm, folge mir nach. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, welchen Jesus lieb hatte, der auch an seiner Brust beim Abendessen gelegen hatte und gesagt, Herr, wer ist's, der dich verrät? Da Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, was wird aber mit diesem? Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Soweit. Ihr Lieben, drei Gedanken und ganz am Schluss kommen wir zurück zum Thema Selbstwert. Wobei, das schwingt die ganze Zeit mit, schon klar. Petrus ist demütig geworden. Dieser Petrus, der jetzt hier mit Jesus redet, hätte zuvor, spätestens bei so einer dritten unverschämten Frage, gesagt, wie kannst du mich nur dreimal fragen? Das ist doch sowas von logisch, dass ich dich lieb habe. Und dass ich dich mehr lieb habe als die anderen, ist genauso logisch. Unterton, wehe, du fragst mich nochmal. Dann bin ich erst recht beleidigt und reg mich auf. Dieser Petrus lässt sich auf den Vergleich überhaupt nicht ein. Herr, du weißt, dass ich mich lieb habe. Frage vorher, hast du mich lieber, als diese mich haben? So, und jetzt brauchen wir dieses Gefühl, ne? Die anderen sitzen rundherum, das ist so wie wenn das Gespräch hier vorne geführt wird und es hören alle zu. Hast du mich lieber, als die da mich haben? Das ist richtig subtil. Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. So, und dann schon spannend, weide meine Lämmer. Das ist wieder Einsetzung ins Amt. Und da geht es jetzt viel mehr um die Seele und das Gefühl von Petrus und dass die anderen das auch mitkriegen, als um das Verhältnis zu Jesus. Weil von Jesus aus ist das ja alles gut, wie wir jetzt dann noch sehen werden. Zweite Frage. Schauen wir nochmal nach. Simon des Johannes Sohn. Simon des Johannes Sohn spricht so an die frühere Vergangenheit an. Das ist nochmal eins. Wie wenn die Leute, ich bin Gefängnispfarrer, wie wenn jetzt du jemanden, der im Gefängnis sitzt, dann so antippst und sagst, du warst doch früher im Gefängnis. Ja, und Simon des Johannes Sohn, hast du mich lieb? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und dann zum dritten, und wieder weide meine Schafe. Und dann zum dritten Mal wurde der Petrus traurig, anstatt aufbrausend. Übrigens, wir finden diesen anderen Petrus auch in den Petrusbriefen. Wenn wir die Petrusbriefe, 1. und 2. Petrusbrief, diesen Ton, mit dem Petrus aus den Evangelien vergleicht, dann ist plötzlich ein Seelsorger draus geworden. Er hat seine Persönlichkeit, diese Kraft, die Klarheit, die ist immer noch da, aber sie wirkt sich anders aus. Das meine ich mit demütig. Er wurde traurig, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jetzt noch gleiche Situation, andere Blickwinkel. Petrus, wenn er jetzt Jesus sieht, hat ein schlechtes Gewissen. Das sitzt tief in ihm. Und dann auch noch diese dreimalige Frage. Wie wenn eine Narbe, die gerade so am Verheilen ist, jemand kommt und langt drauf, das tut weh. Womit hätte denn der Petrus gerechnet von seinem Denken? Also jetzt haben wir diese Situation, die fangen die Fische, einer kommt drauf, boah, es ist Jesus. Ne? Erkennen am Handeln, nicht am Gesicht. So, es ist Jesus. Und dann der Petrus, scheiße. Entschuldigung. Ich als Petrus hätte damit gerechnet. Petrus, sag mal, du weißt, was ich meine? Also, vielleicht eine Chance. Du musst mir aber versprechen, das nächste Mal hältst du es bis zum Schluss durch. Wenn du mir das versprichst, dann darfst du nochmal. Gerade so. Weil ich heute gut drauf bin. Ich kann mir gut vorstellen, dass das die Frage gewesen wäre, mit der der Petrus gerechnet hat. Sowas kommt jetzt. Oder ich wäre vollständig abgewatscht. Andere Variante. Und dann kann ich halt gehen. Fische ich nächstes Mal auf der anderen Seite vom See, wo die Jüngerkollegen nicht dabei sind. Das Interessante ist, dass hier überhaupt nichts in dieser Richtung kommt. Diese Frage heißt einfach nur, hast du mich lieb? Aber die wird sehr genau behandelt. Und da geht es zuerst um den Vergleich. Hast du mich lieber, als die anderen mich haben? Vielleicht hier in der Gemeinde? Wer ist denn der Frömmste hier in der Runde? Wer erhebt den Anspruch? Von wem denken die anderen, dass er selber so denkt? Wir sind jetzt so mittendrin, was man so denkt und nicht sagt vielleicht. Und da geht es jetzt auch um diesen guten Platz. Und dann wieder am Ende Selbstwert. Jesus erwartet von uns, dass wir ihn lieben. Er erwartet nicht von uns, dass wir vollkommen sind. Der Petrus hat es übrigens von sich erwartet. Und der Petrus hat jetzt seinen Selbstwert daran festgemacht. Das Interessante ist, unter den Jüngern war er ja auch vorne dran. Wie oft war er derjenige, der zuerst ein passendes Wort hatte? Wie oft war er derjenige, der den Mut hatte? Auch wiederum See Genezareth, sie fahren alleine drüber, es kommt ein Sturm. Jesus ist nicht dabei. Die haben Angst. Also das ist nicht der untreue See. Heißt, wobei, da kann man auch Angst haben, aber das war groß, halt so, wenn man sich überlegt, so groß, dass man fischen kann. Ich denke jetzt eher an Sachen wie vielleicht Starnberger See oder sowas. Es geht jetzt nur um die Größenverhältnisse. Das bedeutet, dass die bei diesem Sturm wirklich Todesangst haben. Und dann kommt eine Gestalt. Es ist ein Gespenst. Es ist Jesus. Wenn du Jesus bist, dann sag zu mir, dass ich ins Wasser steigen soll. Ja, mach. Er tut's. Warum versinkt er? Auch das wiederum spannend. Weil er den Blick von Jesus wegwendet. Kommt eine Welle, hat er Angst. Jesus fasst seine Hand und dann hat er wieder festen Boden unter den Füßen. Dazu braucht man Mut. Und auch wirklich diese Cleverness, das auch zu sagen und zu denken und die gute Idee zu haben. Wie viele ich, also vielleicht kennen Sie diese Situation, wo du nachher sagst, ach so ein Ärger, ich hatte keine passenden Worte. Jetzt wüsste ich, was ich sagen soll. Aber jetzt ist rum. Ja? Und dann gibt es dann immer jemand, der das Passende sagt. Also heißt, dieser Selbstwert von Petrus war jetzt nicht aus der Luft geholt, sondern der hat wirklich was geleistet. Aber das, was er jetzt damit verbunden hat, war eine falsche Erwartung an sich selber. Und damit eine falsche Erwartung an unseren Herrn. Unser Herr erwartet das nicht von uns. Ihr Lieben, jetzt geht es einfach erst einmal darum, das zur Kenntnis zu nehmen. Es geht auch darum, Stichwort Selbstwert, das einzuordnen. Was macht mich wertvoll? Noch dazu eine weitere Auswirkung. Wir glauben nicht an eine Lehre. Als evangelischer Pfarrer gebe ich Konfirmandenunterricht. So, und dann werden Sachen auswendig gelernt. Das ist alles mittlerweile sehr, sehr eingedampft, aber also auf Wesentliches konzentriert. Aber beispielsweise, wenn ich den Psalm 23 auswendig lerne, ich bin dann oft immer wieder, bist du bei Schwerkranken oder in schweren Situationen, im Krankenhaus und ähnliches. Und wenn du dann im Gespräch bist, ich lese dann gerne den Psalm 23 oder bete ihn. Und wie oft erlebe ich es, dass dann diejenigen, die ich besuche, den vielleicht mitsprechen, leise, laut oder auch einfach ihn nur kennen, sie haben ihn parat. So, und deswegen macht es ja Sinn. Nur, wenn du diesen Psalm 23 kannst, auswendig lernen in der Schule, eins, du hast es super aufgesagt. Hast du jetzt bei uns glaubensmäßig das Ziel noch nicht erreicht? Ja, es ist gut, ihn zu können und auch zu kennen. Gerne auch auswendig. Das ist gut. Aber es ist nicht der Grund, warum wir es tun. Übrigens, einfach was Nettes am Rande. Wir sprechen von dem jungen Pfarrer Lehmann, der ein paar Jahre im Amt ist, in seiner ersten Pfarrstelle. Der Altbürgermeister hat 80. Geburtstag. Am Ort ist dann eine Feier. Pfarrer wird natürlich mit eingeladen. Und der Altbürgermeister hat in dem Fall Geschäftsfreunde. Und da kommt dann einer, der Herr war schon etwas gebrechlich, kam im Rollstuhl, aber ganz viel kernige Persönlichkeit. Dann bist du dann so im Eingangsbereich, Foyer von der Veranstaltungsräumlichkeit, also Veranstaltungshalle. So, Sie sind also der Pfarrer. Ja. Sagen Sie mal den 23. Psalm auf. Rundherum kamen gerade die ganzen Leute. Ja, viele wussten zumindest ein Gesicht, eben das vom Pfarrer. Und der andere Herr, der hat halt viel Autorität ausgestrahlt, der musste seinen Namen nicht sagen. Der hat allererstes erwartet, dass der junge Pfarrer jetzt den Psalm 23 aufsagt. Es ging so leidlich. So, dann war der Pfarrer als Pfarrer akzeptiert. Das ist jetzt ich finde es einfach witzig, ja, deswegen erzähle ich es. Die Frage ist schon in Ordnung. Nur was er wissen wollte, war ja nicht, kannst du den Psalm 23? Sondern er wollte wissen, soll ich dich als Pfarrer ernst nehmen? Ist da auch Herzschlag? Ist da was da? Und ihr Lieben, die Frage an uns heißt dann nicht, ich kann das alles, was der Petrus macht. Sondern, ja Herr, ich hab dich lieb. Das ist nicht ohne. Noch ein anderes Beispiel, wo es auch wirklich Sinn macht, sich das bewusst zu machen. Wir glauben an einen lebendigen Gott, nicht an eine Lehre. Vielleicht kennen Sie das, du kommst mit Menschen über Glaubensfragen ins Gespräch. Und da kann man trefflich diskutieren. Durchaus auch sinnvoll. Durchaus auch einmal so, dass du das Gefühl hast, ja, jetzt geht es ums Recht haben. Aber brauche ich nicht. Natürlich steige ich dann auch mit drauf ein, aber das Ziel ist ja nicht, Recht zu haben. Wer hat mehr Wissen über den christlichen Glauben? Ich erinnere mich, das war noch als Student in meinem Heimatort, Mitschüler, ehemaligen Mitschüler besucht, lang über Glaubensfragen diskutiert, 1,5 Stunden. Und dann am Ende plötzlich sind wir auf die Frage gekommen, wer ist Jesus Christus für dich? Das war ganz spannend, weil zum einen war dann irgendwie die Diskussion nicht erledigt, sondern sie war zu Ende. Also wir waren am Punkt angelangt. Vom Inhalt, aber auch vom Punkt, worum es eigentlich geht. Weil wenn ich wie im Glaubensbekenntnis das nachsprechen kann, ich glaube an Jesus Christus, den Sohn Gottes, dann wird mich das mit meinen anderen Glaubensgeschwistern verbinden. So, auch das schnell gesagt, aber lasst uns das wirklich uns bewusst machen. Du musst ja nur lang genug suchen, bis du mit deinen Glaubensgeschwistern Unterschiede findest in dem, was du denkst. Das ist jetzt natürlich nach außen hin, wir sind jetzt hier in einer freien Gemeinde. Es gibt ja einen Grund, warum das keine landeskirchliche Gemeinde ist. Da gibt es Unterschiede dahinter. Es gibt es aber auch nach innen hin. Ich habe da keine Ahnung, falls ich jetzt in den Fettnäpfchen tapp, bitte nicht böse sein, ich weiß nichts. Gleichzeitig sagt mir das meine bisherige Erfahrung als Pfarrer, das muss es höchstwahrscheinlich auch hier geben, unter den Einzelnen. Du brauchst nur lang genug reden, bis du unterschiedliche Auffassungen in irgendwelchen Fragen hast. Und wenn du dann noch länger redest, gibt es dann auch einmal Punkte, die wehtun. Und gleichzeitig bleiben wir zusammen. Hier als Kirchengemeinde oder als Christen darüber hinaus. Ich bin ja auch landeskirchlicher Pfarrer, bin auch hier mit dem Wissen vom Dekan. Und dieses Ich glaube an Jesus Christus verbindet uns. Und das ist die Person. Dass wir das anschließend füllen mit Inhalten, damit ich nicht falsch verstanden werde. Dass wir das füllen mit Inhalten, jetzt meine ich Wissen und gerne Psalm 23 auswendig können. Ja, das versteht sich, finde ich, von selbst. Aber es hat eine andere Funktion. Es ist kein Selbstzweck mehr. Es ist nicht mehr dazu da, dass wir gut vor Jesus dastehen. Es ist auch nicht mehr dazu da, dass wir gut vor den anderen dastehen. Sondern einfach im Glauben wachsen, heißt im Verhältnis zu Jesus wachsen. Plötzlich hat es seinen richtigen Platz. Dann kommt es aus, hast du mich lieb? Ja. Und dann ist es eine Folge. Wir binden jetzt das Ganze zusammen. Selbstwert. Die Frage, die Aufforderung an den Petrus heißt einfach, folge mir nach. So grundlegend und so einfach und so schwierig. ja, was soll er denn jetzt machen? Sich, das mit dem Ganzen sich schlecht fühlen, hat sich in Luft aufgelöst. Das alte Selbstwertgefüge, ich bin toll, weil ich ein toller Christ bin, hat sich aber auch in Luft aufgelöst. Und jetzt interessant, da sieht der Petrus den Johannes, übrigens, wer die damaligen Sitten nicht kennt, da heißt, der an seiner Brust gelegen hatte beim Abendessen. Zu der Zeit damals haben die auf einer Fußmatte oder ein Holzbett sozusagen gelegen beim Abendessen, sich aufgestützt. Wer Asterix und Obelix kennt, der tut sich da leicht, weil da wird das bildlich geschildert. Also das war jetzt diese Situation, dass der da beim Abendessen dagelegen hat. Wir würden sagen, der halt beim Abendessen dabei gesessen hat. Das, worum es geht, ist, das war die, wo Jesus die Verleugnung von dem Judas ankündigt, der Johannes. Und jetzt, die Pointe heißt, was wird aus diesem? Übersetzt, jetzt sind wir wieder beim Vergleich. Der Petrus fällt zurück in das alte Denkschema. Er kann das erst einmal gar nicht anders als sich vergleichen. Weil nur hast du mich lieb, Beziehung pflegen, folge mir nach, Nachfolge pflegen. Heißt bei Petrus, weide meine Schafe, weide meine Lämmer, zurück ins alte Amt. Gar nichts Besonderes. Und Jesus sagt aber trotzdem, und da ist er sehr scharf übrigens. Er sagt auf gut Deutsch, hey, was geht dich das an? Das geht dich nichts an. Halt dich da raus. Kümmere dich um dich. Folge du mir nach. Nicht in dem Sinne, dass er ihn abkanzelt, sondern im Sinne von Klarheit. Also es ist ganz bewusst, dass jetzt Jesus hier so deutlich reagiert, scheinbar scharf, aber damit der Petrus kapiert. Hey, kümmere dich um dich. Und das, worum du dich kümmern sollst, ist eigentlich ganz normal. Aber gleichzeitig, Petrus, du siehst es ja, gar nicht so einfach. Folge du mir nach. Mach deine Aufgaben, Menschenfischer, weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Pfleg deine Beziehung zu mir. Und wenn du das tust, das ist schwierig genug. Es ist aber gleichzeitig auch gut genug. Für uns. Es ist dann auch gut genug, dass wir hierher kommen mit dem Gefühl, mein Selbstwert passt. Das kann ich dann mitbringen. Und dann finde ich meinen Platz hier in der Gemeinschaft. Brauche dann immer noch einen guten Platz. Aber ich erwarte den Selbstwert nicht mehr von den anderen. Du bist ein toller Christ. Sondern ich bringe ihn mit. Amen.